Und hier sind wir wieder mit einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Mein Name ist Nicola Wohlert und ich freue mich auf eine bemerkenswerte Frau, die wir heute zu Gast haben. Sie ist gelernte Reiseverkehrskauffrau und studierte Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin. Nach Stationen bei der Leopoldina und dem Handelsverband Nordrhein-Westfalen startete sie bei der Hotelsuchmaschine Trivago in der Unternehmenskommunikation und hat dort quasi beide Ausbildungen für ihren Job unter einen Hut gebracht. Nach einer weiteren Station bei Metro ist sie seit nun einem knappen Jahr Head of Corporate Affairs and Engagement Sustainability beim Kosmetikhersteller L'Oréal. Sprechen werden wir natürlich über Nachhaltigkeitskommunikation, Transparenz gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch über Frauen in der Wissenschaft und allgemein Frauen im Beruf. Herzlich willkommen im News Aktuell Podcast, Anne Linnenbrügger.
Hallo, vielen Dank.
Und auch heute mit am Start meine Kollegin Marissa Neureiter. Ich freue mich, dass du heute wieder an meiner Seite bist.
Hallo ihr beiden und auch ganz herzlich willkommen von meiner Seite, liebe Anne. Wir freuen uns wirklich schon sehr auf die Folge heute mit dir.
Oh, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
Sehr gerne. Anne, ein wenig haben wir natürlich im Vorhinein zu dir recherchiert, das ist klar. Was mir dabei aufgefallen ist, du musst eine Menschenfreundin sein. Ich konnte in deinem LinkedIn-Profil entnehmen, dass du dich neben vielen anderen Dingen auch mit dem Thema Mental Health auseinandersetzt. Wie kam es denn zu diesem Engagement zum Thema mentale Gesundheit?
Ja, ich glaube tatsächlich, Gesundheit ist ein hohes Gut und mentale Gesundheit ist gerade in den letzten Jahren, ne, ist das ein wahnsinnig hohes Gut geworden, finde ich. Leben in einer Welt, die ist super komplex, die ist herausfordernd, die wird immer schneller. Und ich sehe das immer so ein bisschen im Vergleich. Ja, wenn ich mir den Finger schneide, dann blutet das, dann weiß ich bin verletzt. Wenn ich einen Kratzer an der Seele habe, dann merke ich das manchmal nicht sofort. Und ich habe so ein bisschen den inneren Wunsch, dass wir alle behutsamer mit uns selber umgehen, aber auch behutsamer mit unseren Mitmenschen. Und es war tatsächlich so, dass eine frühere Kollegin auch von Trivago über diese Fortbildung, die sie da gemacht hat, zur quasi Mental Health First Aider, also zum mentalen Ersthelfer oder Mental Health Ersthelfer gemacht hat, da hatte sie darüber berichtet. Das klang super interessant. Ich habe mich eingelesen und ich finde das eine wahnsinnig schöne Idee. Ja, jedes Unternehmen muss Ersthelfer für die quasi erste Hilfe für Gesundheit sozusagen zur Verfügung stellen. Und das ist so ein bisschen dieses Konzept dahinter, ist sozusagen, dass du so weit aufgeschlaut wirst, dass du in der Lage bist zu erkennen, wenn jemand neben dir kämpft. Du bist natürlich kein Psychologe, ne? Das wirst du auch in diesem kurzen Fortbildungskurs nicht sein, aber du wirst vielleicht so ein Stück weit einen Kompass im Sinne von, du kannst ansprechen, was du beobachtest, ne? Du kannst auch sagen, okay, du musst nicht mit mir drüber reden, aber hier oder dort findest du Hilfe. Es ist super komplex, es ist ein ganz, wirklich auch so ein Drahtseilthema, das nie einfach ist. Das ist mir auch in diesen Fortbildungen bewusst geworden. Aber ich finde das wirklich eine schöne Idee und ich wünsche mir so ein bisschen, dass mehr Unternehmen sich das auch so aneignen, ne? Dass sie sagen, ja, wir machen das. Jede Etage bekommt jetzt auch einen Mental Health First Aider, weil allein die Fortbildung ja schon dazu führt, dass man versteht, wie man besser helfen kann, wie man die eigene mentale Gesundheit auch so ein Stück weit stärkt und letztendlich natürlich auch so dieses stigmatisierende Verhalten. Ne? Das verschwindet halt. Je mehr ich über was lerne, desto besser kann ich damit umgehen, das einordnen. Und ich glaube, gerade beim Thema seelische Gesundheit ist das echt wichtig.
Man hebt es ein bisschen so in eine reale Welt hinein, dass man sagt, das gibt's bei uns und ja. Wir machen ein bisschen mehr die Augen auf.
Genau, es ist halt tatsächlich nicht ein seltenes Thema, ne? Also wenn man das mal in Zahlen sieht, jeder vierte Deutsche ist von einer psychischen Störung betroffen, ne? Das irgendwie wird einmal im Leben damit konfrontiert und das kann ja kleine und auch große Ausmaße annehmen, aber wichtig ist, dass das halt auch die Umwelt erkennt und auch weiß, damit umzugehen, ne?
Springen wir mal ein bisschen. Deine letzte Station vor L'Oréal war ja die Metro. Als du den Großhändler dann Richtung L'Oréal verlassen hast, hast du auf LinkedIn einen sehr schönen Satz gepostet, wie ich finde. Und zwar, if you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Zu Deutsch also, wenn du mutig genug bist, Abschied zu nehmen, wird dich das Leben mit einem neuen Hallo belohnen. Wie groß war denn dein Mut zu wechseln? Und war es aus heutiger Sicht, wenn du so zurückblickst, immer noch der richtige Schritt für dich?
Ja, also jede Veränderung ist ja, also fordert ja irgendwie Mut. Und gerade bei der Metro habe ich halt ein tolles Unternehmenskommunikationsteam gehabt und wusste halt, wenn ich gehe, lasse ich diese Menschen hinter mir. Und dann weiß man ja nie, wie ist das neue Team, ja, wie ist das neue Unternehmen. Also es ist halt auch immer so ein Stück weit, stürzt man sich ja in was komplett Neues, lässt sich halt auf neue Menschen ein, auf neue Teams. Deswegen erfordert so ein Auf Wiedersehen, klar, das erfordert Mut, ne? Der neue Beginn erfordert Mut. Ich glaube, wir in der Kommunikationsbranche haben den vielleicht, also ist es Mut oder Neugier, ich weiß nicht, vielleicht gepaart beides, aber ich glaube, unsere Gilde ist ja eher bereit, ne, was Neues zu suchen. Also ich glaube, es ist ja irgendwie eine der Branchen, wo die meisten Wechsel regulär auch stattfinden. Ich habe letztens irgendwo gelesen, 2 Jahre ist so der Schnitt wohl, gerade bei den jüngeren Kollegen und Kolleginnen noch mehr als bei uns. Ich habe den Schritt auf jeden Fall nicht bereut, überhaupt nicht. Freundschaftlich bin ich verbunden geblieben mit vielen Kollegen und Kolleginnen von der Metro, habe aber halt auch ein total tolles neues Team vorgefunden. Und das ist immer so ein bisschen das Schöne für mich, weil mit diesen Teams, die man neu reinkommt, kommt man ja, also trifft man ja auch Menschen, die total andere Erfahrungen gemacht haben, ganz krasse Lebensentwürfe, große Herausforderungen schon gemeistert haben. Man kann so viel von denen lernen. Und das ist immer so ein bisschen, finde ich, das most rewarding, ja, dass man halt quasi dadurch allein schon merkt, okay, ich kann mir hier von der Kollegin super viel noch abschauen, noch aneignen. Das ist noch ein, also genau, diese Lernfortschritte, die sind immer der größte Reward für mich bei so einem Wechsel.
Marissa hat es eben schon gesagt, du warst bei der Metro und da, wie bei L'Oréal, beschäftigt euch oder dich vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit. Ihr habt da bei der Metro schon sehr, sehr viel gemacht. Ihr wolltet zum Beispiel bei der Metro bis 2040, ist ja auch nicht mehr so furchtbar weit hin, im Rahmen eurer Nachhaltigkeitsstrategie klimaneutral werden. Wie sieht es denn da bei L'Oréal so aus? Was waren oder was sind da jetzt die wichtigsten Schritte, die L'Oréal unternommen hat, um diese Ziele zu erreichen? Welche Ziele habt ihr euch überhaupt für die Zukunft gesetzt?
Ja, um in die Zukunft zu gucken, vielleicht darf ich da ganz kurz einen Schritt rückwärts machen. L'Oréal ist in der Wissenschaft gegründet worden vor 113 Jahren, ist also tief in der Chemie verwurzelt. Da ist der Gründer sozusagen unterwegs gewesen, hat ein Haarfärbeprodukt entwickelt, das endlich irgendwie gute Ergebnisse geliefert hat zur damaligen Zeit. Und in der Weiterentwicklung ist Wissenschaft irgendwie immer der Motor von L'Oréal geblieben. Auch heute arbeiten über 4.100 Wissenschaftlerinnen weltweit für L'Oréal. Rund 1 Milliarde Euro wird jedes Jahr in die Forschung investiert. Und ich glaube, wenn man so stark auf Wissenschaft baut als Unternehmen, ja, dann ist man natürlich auch offen gegenüber dem, was andere Wissenschaften zu sagen haben. Und da meine ich ganz explizit Klima- und Umweltwissenschaften. Und da kann man halt auch gut ableiten, ne, wie L'Oréal sich halt auch mit Blick auf die Außenwelt sozusagen weiterentwickelt hat. 1979 zum Beispiel hat L'Oréal als Pionier rekonstruierte menschliche Haut vorgestellt und basierend darauf 1989 das jegliche Versuche an Tieren für die eigenen Produkte abgeschafft. Das heißt, da war ich 5 Jahre alt, als L'Oréal gesagt hat, Tierversuche an Produkten machen wir nicht mehr. 1995 wurde dann das sogenannte Environmental Lab gegründet, in dem man halt explizit drauf schaut, was hat denn so ein Produkt sozusagen für Auswirkungen direkt auf die Umwelt. Und dann fast forward, 2009 folgten die ersten industriellen Ziele. 2013 kam das erste dezidierte Nachhaltigkeitsprogramm, das hieß Sharing Beauty with All. Und 2020 wurde das abgelöst von unserem heutigen Programm, heißt L'Oréal for the Future. Das ist ein ambitioniertes Transformationsprogramm für die, um das mal ganz platt zu sagen, wirklich alles entscheidende Dekade. Bis 2030 müssen wir alle, nicht nur L'Oréal, alle einen Unterschied machen. Und dafür hat sich L'Oréal dieses Konzept im Prinzip auf die Fahnen geschrieben. Es geht darum, dass wir nicht nur unseren eigenen Impact auf Klima, auf Wasser, auf Biodiversität und natürliche Ressourcen reduzieren, sondern auch die komplette Lieferkette mitnehmen. Also nicht nur unsere Lieferanten, sondern auch ganz klar unsere Konsumenten und Konsumentinnen und letztendlich dann auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um zum Beispiel Frauen zu unterstützen, um Natur zu regenerieren oder auch Kreislaufwirtschaft zu fördern. Also großes Programm bis 2030 und zum Beispiel für Deutschland, für unsere Standorte hier in Deutschland, kann ich sagen, die sind seit 2021 klimaneutral, also CO2-neutral. Wir arbeiten jetzt gerade in Karlsruhe, in unserer Fabrik an einem erhöhten Wasserrecycling für die industriellen Wasserprozesse. Das heißt, es ist gerade das Thema Wasser, finde ich, das ist super, super wichtig. Wir sprechen im Kontext von Nachhaltigkeit sehr viel über CO2-Emissionen. Wasser ist aber auch eigentlich eine Ressource, die unsere Aufmerksamkeit oder die mehr unserer Aufmerksamkeit bedarf. Man merkt das halt immer sehr gut in Dürreperioden, aber grundsätzlich müssen wir uns als Gesellschaft viel mehr damit auseinandersetzen, wie wir Wasser verwenden. Und ich finde das halt total interessanten Ansatz, der hier verfolgt wird. Es geht darum, dass industrielles Wasser, also Wasser, was zum Beispiel zur Reinigung von Apparaturen benutzt wird, nicht einfach wegläuft, sondern so weit aufbereitet, gefiltert und recycelt wird, dass man es halt immer wieder verwenden kann und in einem Kreislauf fällt, was bedeutet, dass die Wasserentnahme an so einem Standort wirklich signifikant sinkt. Also reden wir ungefähr von 60% weniger Frischwasserentnahme und das macht einen Unterschied.
Auf jeden Fall, ja. Merkt man ja auch daran, dass die Politik inzwischen darüber nachdenkt, wie sie Wasser aus wasserreichen Gebieten in Deutschland in wasserärmere Gebiete pumpen.
Mit dem World Water Day und dem Weltwasserreport ist da natürlich extrem viel Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen und das ist auf jeden Fall gut, genau.
Bleiben wir aber noch ein bisschen beim Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit denn für dich persönlich und was macht für dich eine gute Nachhaltigkeitskommunikation aus?
Ja, Nachhaltigkeit, da möchte ich vielleicht auch ganz gerne Alfred Ritter von der Ritter Schokolade zitieren, den ich letzte Woche dazu gehört habe, bedeutet, glaube ich, Zukunftsfähigkeit. Also die Frage, welche Zukunft hinterlasse ich meinen Kindern und anderen Kindern dieser Welt, den nachfolgenden Generationen. Und ich bin Mutter, deswegen ist das natürlich die zentrale Frage. Und als ich 2009 das erste Mal Mutter geworden bin, da hat sich für mich relativ viel darin geändert, wie ich auf die Welt blicke. Auch in Bezug auf, wie kann ich selber dazu beitragen, dass meine Kinder und grundsätzlich die Kinder dieser Welt auf eine lebenswerte Zukunft zusteuern. Genau, das hat viel geändert darin, wie wir als Familie leben, ja, wie wir Dinge angehen. Mein Mann fährt zum Beispiel grundsätzlich nur Fahrrad, 30 Kilometer auf Arbeit. Wir haben nur ein Auto, das sehr selten benutzt wird. Wir fahren, wenn wir in den Urlaub fahren, tatsächlich in den Urlaub und wir fliegen nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Wir haben uns letztes Jahr einmal den Traum erfüllt, nach Island zu fliegen. Das waren viele Jahre, die wir darauf quasi hingeplant haben. Und dort vor Ort haben wir aber letztendlich auch in den entlegensten Ecken dieser Insel gesehen, dass die menschliche Hand irgendwie auch da war, wo eigentlich kein einziger Mensch mehr gesehen wurde. Wir waren wandern, Stunden her gewesen, dass wir mal in einem Auto oder in einem anderen Haus vorbeigekommen sind und waren in einer kleinen Bucht, wo quasi eine kleine Robbenkolonie war mit Jungen, die dort aufgezogen worden sind und der ganze Strand lag voller Geisterfischnetze. Also das hat, glaube ich, das hat meine Kinder auch stark getroffen, ne, weil die ja letztendlich auch die Gefahr verstehen, ne, für die Tiere, die vor Ort sind. Und das hat halt dazu geführt, dass sie zum Beispiel viel stringenter und auch viel fast schon viel militanter geworden sind, wenn es darum geht, wie sie ihren Müll trennen. Also da haben sich schon klare Veränderungen aufgetan. Was bedeutet das letztendlich für mich? Ja, Nachhaltigkeit hat einen großen Stellenwert quasi für mich in meinem privaten Umfeld. Und es hat in dem Moment, als ich zur Metro gekommen bin und das erste Mal wirklich dezidiert Nachhaltigkeitskommunikation machen durfte, dazu geführt, dass ich im Prinzip meinen Beruf und meine Berufung sozusagen zusammengebracht habe und ich halt wirklich in einem Thema arbeiten durfte, das mir persönlich wichtig ist. Und Nachhaltigkeitskommunikation für mich bedeutet halt, dass ich mich einfach auch viel mehr Stakeholder einlassen muss, ne, weil Nachhaltigkeitskommunikation nicht mehr klassisch nur zwischen Journalisten und der Pressestelle stattfindet, sondern es findet halt auch statt mit den, natürlich ganz stark mit den Mitarbeiterinnen eines Unternehmens, weil die natürlich auch interessiert sind und mitgenommen werden wollen. Es findet statt mit NGOs, es findet statt mit Politikern, es findet statt auch teilweise mit einzelnen sehr interessierten Kunden und Kundinnen, die ein Unternehmen da auch ganz stark auf den Prüfstand stellen. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Stakeholder, die quasi auch Dialog einfordern. Ne? Also muss man sich halt einfach ganz klar auch darauf einlassen können. Und ansonsten fasse ich es ganz gut zusammen mit erklären, repeat. Und letztendlich ist, glaube ich, das höchste oder sind die höchsten Güter von Nachhaltigkeitskommunikation Transparenz und Nachverfolgbarkeit. Also dass ich als Unternehmen tatsächlich meinen Zielen auch ein Reporting folgen lasse, damit jeder auf so einem Weg auch sehen kann, wo steht das Unternehmen, wo sind Roadblocks, weil es ist nicht linear. Nachhaltigkeit ist nichts Lineares. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, Nachhaltigkeit ist auch kein Ziel, sondern das ist tatsächlich einfach ein Prozess. Und in diesem Prozess wird man immer wieder neue Dinge lernen, Dinge über den Haufen werfen, mal schneller und mal langsamer gehen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, darüber ganz transparent zu berichten. Ansonsten sind wir nämlich in dieser Kategorie des Greenhushings, also man Ziel raushauen und dann einfach lange nichts mehr dazu sagen. Die kommt auch nicht gut an. Und ich glaube, das ist in Sachen Transparenz extrem wichtig, auch für die Kunden und Kundinnen, immer einen Benchmark darüber zu haben, wo steht das Unternehmen.
Ja, das baut mir jetzt eine ganz wunderschöne Brücke. Ich habe bei euch auf dem LinkedIn-Profil von L'Oréal gelesen, dass ihr neben den sogenannten Green Sciences, also wissenschaftlichen Disziplinen wie nachhaltiger Anbau, Biotechnologie und Produktlebenszyklusanalysen, was für ein Wort, auch eine sogenannte, jetzt komme ich dazu, radikale Transparenz gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern anstrebt. Du hast eben schon selbst von der Transparenz gesprochen, hier oder sprecht ihr jetzt von der radikalen Transparenz? Was bedeutet das genau bei euch? Und bei dem Satz ist mir auch noch ins Auge gefallen, das Wörtchen Produktlebenszyklusanalysen. Ich wäre interessiert daran, wie so ein Lebenszyklus eines Produkts aus dem Hause L'Oréal aussieht.
Ja, ich hatte vorhin, hattest du mich schon mal gefragt, ja, wie ist die Nachhaltigkeit bei L'Oréal aufgebaut? Und ich hatte gesagt, ja, wir haben 2013 mit einem ersten dezidierten Nachhaltigkeitsprogramm begonnen. Und innerhalb dieses Programms ist ein Tool entstanden und auch in den Einsatz, wirklich konsequent in den Einsatz gebracht worden. Das heißt Sustainable Product Optimization Tool. Das heißt, jedes Produkt wird dann quasi einmal komplett auf den Kopf gestellt. Man schaut sich an, wo kommen die Rohstoffe dafür her? Wie werden die angebaut? Wie werden die in die Fabriken transportiert? Wie werden die dort verarbeitet? Wie werden die dann weiter transportiert? Ja, wie kommen die in den Handel oder zum Kunden letztendlich? Und wie geht der Kunde damit um? Und daraus ergibt sich dann so eine Art Übersicht. Letzter Punkt ist natürlich, wie wird das Produkt entsorgt? Kann es recycelt werden? Das ist im Prinzip dann einmal die komplette Produktlebenszyklusanalyse. Und das ist ein wirklich sperriges und langes Wort, aber es geht halt tatsächlich darum, einmal den Fußabdruck eines solchen Produktes komplett zu verstehen. Und ich kann das vielleicht auch mit der Frage nach der Transparenz einmal deutlich machen. Anhand einer Spülung, also einer ganz gewöhnlichen Haarspülung. Ne? Da ist es halt zum Beispiel so, dass innerhalb dieser Analysen festgestellt worden ist, dass im Prinzip 63% der Umweltauswirkungen erst zu Hause beim Kunden oder bei der Kundin anfallen. Warum ist das so? Weil wir das natürlich mit Wasser benutzen. Das heißt, wir duschen oder wir baden und das machen wir für gewöhnlich, wenn man ungefähr so leidensfähig ist wie ich, nicht kalt. Das heißt, das Wasser wird erwärmt und die Erwärmung des Wassers fördert natürlich dann CO2-Emissionen. Und deswegen wurde dann überlegt, okay, wir haben jetzt alle diese Analysen, wir haben alle Produkte uns angeschaut, warum sollen wir dieses Wissen für uns behalten, warum teilen wir das nicht transparent mit dem Kunden? Und es ist der Produkt Umwelt- und Sozial Impact Label, heißt es, rausgekommen oder kurz der Umweltscore. Das heißt, auf einer Skala von A bis E, A best in class und E halt worst, schaut man sich sozusagen gesamthaft das Produkt an und kann das dann als Kunde sozusagen in dieser Kategorie vergleichen. Das heißt, ich kann mich also hinstellen und dann bleiben wir doch einfach bei der Spülung und sehe zum Beispiel, ich habe eine Spülung, die ist mit B geratet und ich habe eine Spülung, die ist mit A, also mit einem A geratet. Und dann kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, woran liegt das? Und in dem Fall ist der Vergleich zum Beispiel darin gelegen oder die bessere Performance des einen Produktes darin gelesen, dass es eine sogenannte No-Rinse, also nicht ausspülbare Spülung ist. Das heißt, einmal Wasseranwendung fällt weg. Das reduziert natürlich den Wasserverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen enorm und führt halt dazu, dass man als Kunde vielleicht eher so die überwiegende, wie soll ich sagen, das überwiegende Gefühl davon hat, dass man Zeit spart, während man aber gleichzeitig auch sich einen schlankeren Wasserfußabdruck und einen schlankeren CO2-Fußabdruck verpasst. Das ist gemeint mit radikaler Transparenz. Das ist was wir für unsere Produkte vorantreiben, dass wir halt diese ganzen Umweltauswirkungen unseren Kunden gegenüber offen darlegen. Die können dann auf einen Blick sehen, wie gesagt, was ist der CO2-Fußabdruck? Was ist der Wasserfußabdruck? Ist es recycelbar? Wie ist es hergestellt worden? Und es geht halt auch so weit zu sagen, wie ist der soziale Fußabdruck entlang der Lieferkette und am Ende natürlich, wie recycle ich das Produkt? Und das ist ja auch immer so ein bisschen die Gretchenfrage, wie recycelt man halt tatsächlich seinen Badezimmermüll? Die meisten haben einen kleinen Mülleimer im Bad stehen, in dem irgendwie alles fliegt, aber bei so einer Shampooflasche gehen natürlich auch wertvolle Rohstoffe dann verloren, ne? Weil das landet in der grauen Tonne, wird nicht nochmal recycelt und wiederverwertet und das ist dann so ein bisschen meine Mission hier. Ich versuche immer alle Bekannten und Freunde dazu anzuregen, dass sie das sich auch so ein bisschen mit annehmen, ne? Dass die Shampooflasche tatsächlich genauso ordentlich recycelt wird, wie der Rest quasi auch in der gelben Tonne oder im gelben Sack landet, im Küchenmüll. Denn da machen wir es halt eigentlich alle tatsächlich schon vorbildlich und im Bad, wenn man sich mal so heimlich an die Nase fasst, gibt es, glaube ich, bei uns allen noch Potenzial zur Verbesserung.
Nein. Bei mir landet sogar von der Seife dieses kleine Pappschächtelchen, was um die Stück Seife drum ist. Das heißt, man hat auch sogar ins Altpapier. Also das könnte man ja genauso gut mal ganz kurz zusammenknödeln und in die graue Tonne packen. Nein, wird sauber getrennt bei mir. Ich bin da, glaube ich, aber auch ein bisschen nervig.
Weiß ich nicht, ob nervig das richtige Wort ist. Ich glaube, es ist halt eher so und da denke ich gerne zurück an eine Veranstaltung, die wir zuletzt hatten intern. Wir machen das immer einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr eigentlich, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch so ein Stück weit nehmen auf diese Nachhaltigkeitsreise und ihnen aber auch so externe Impulse zur Verfügung stellen. Und wir hatten den Harald Katzmeier aus Österreich zu Gast, der in einem Interview auch so diese These der kleinen Schritte nochmal erläutert hat. Und dass diese kleinen Schritte tatsächlich nicht zu vernachlässigen sind. Dass wir halt stehen halt vor so einer wahnsinnigen Welle von Herausforderungen, was die Nachhaltigkeitstransformation angeht als Gesellschaft. Wir wissen, wir müssen viel mehr tun und manchmal erschlägt uns das. Und anstatt in diesem Erschlagensein zu verbleiben, hat er gesagt, kleine Schritte, einfach anfangen, Müll trennen, mal öfter das Fahrrad nehmen und so weiter. Und was du als nervig beschreibst, würde ich sagen, kann für jemand anderen eigentlich aber so ein bisschen leuchtturmmäßig sein. Wenn du das kannst, dann inspiriert das dann vielleicht auch Freunde, Bekannte, deine Familie dazu, das auch zu tun. Und damit ist der kleine Schritt schon fast eine Bewegung. Insofern, nein, da möchte ich doch stark dafür plädieren, dass wir das nicht als nervig ansehen, sondern als echt guten Move.
Springen wir wieder ein bisschen. Du hattest vorher schon in einer deiner Antworten so ein bisschen versteckt, und zwar Frauen in der Wissenschaft. Das ist auch ein großes Thema bei euch. Ihr habt im vergangenen Jahr eine wirklich großartige Initiative gestartet, mit der ihr von Frauen geführte Start-ups finanziell unter die Arme greift. L'Oréal engagiert sich ja aber auch schon seit sehr langer Zeit für die Stärkung von Frauen und nicht erst jetzt seit letztem Jahr. Zum Beispiel habt ihr das Programm L'Oréal UNESCO for Women in Science. Was ist denn eigentlich dieser Grund für dieses beharrliche Engagement und was genau fördert ihr damit? War das Engagement für dich jetzt zum Beispiel auch ein ausschlaggebender Punkt, in dieses Unternehmen zu wechseln?
Ja, also ob ausschlaggebender Punkt, ich finde es eine super Sache. For Women in Science ist ja 25 Jahre dieses Jahr im internationalen Programm. Nach Deutschland ist es 2007 gekommen und ich finde es super toll, dass es das gibt. Mir war aber gar nicht sofort klar, dass es ein Teil meines Berufsbildes bei L'Oréal sein wird. Und insofern bin ich ehrlich gesagt super glücklich, dass es so ist, weil es gibt ja immer so Herzensprojekte. Und dieses Projekt ist eins. Das ist definitiv, das liegt mir wirklich am Herzen, das voranzutreiben. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz. Aber ich bin einfach wirklich echt happy, dass es so gekommen ist, dass es auf meinem To-Do-Zettel mitsteht, dieses Programm zu begleiten. Ja, warum machen wir das bei L'Oréal überhaupt? Ja, schauen wir uns doch tatsächlich nochmal an, vor welchen Herausforderungen wir so als Welt stehen. Ja, was Klima angeht, was Gesundheit angeht, was Materialien und zirkuläre Prozesse angeht. Um die Herausforderungen anzugehen, braucht die Welt Wissenschaft. Und die Wissenschaft braucht ganz klar Frauen. Denn wie überall gilt auch hier, diverse Teams liefern bessere Resultate. Aber Frauen sind in der Wissenschaft und vor allem in den explorativen Wissenschaften, in den MINT-Fächern auch oft einfach nach wie vor unterrepräsentiert. Und was L'Oréal sich im Prinzip da auf die Fahne geschrieben hat, ist, dass wir diese Leistungen dieser ausgezeichneten Wissenschaftlerin im Rahmen des For Women in Science Programms nicht nur würdigen wollen, sondern wir wollen gleichzeitig auch verdeutlichen, welches Potenzial wir aktuell verlieren an all den Frauen, die quasi nicht diese wissenschaftliche Karriere weiterverfolgen. Man kann sich das vielleicht ganz gut mit einem Blick nach Deutschland angucken. Wir haben Daten, die uns zeigen, dass Frauen mit dem Fortschreiten der akademischen Karriere mehr und mehr aus dem Wissenschaftsbetrieb aussteigen. Das ist das sogenannte Leaky Gap. Ja, wir haben quasi zu Beginn einer akademischen Karriere nahezu gleich viele Frauen und Männer, die in die Ausbildung starten. Und mit der Promotion beginnt es halt, dass sozusagen sich dieser Kanal auftut. Mehr Männer bleiben im Wissenschaftsbetrieb, Frauen lassen den Wissenschaftsbetrieb. Und in Deutschland haben wir in Forschung und Lehre einen Frauenanteil von unter 30%. Damit sind wir im Prinzip im europäischen Vergleich nahezu Schlusslicht.
Echt?
Ja, exakt. Und ja, also in Deutschland im L'Oréal for Women in Science Programm, das wir ja gemeinsam mit der UNESCO machen, haben wir uns beispielsweise explizit auch nochmal so eine Sonderrolle zugeschrieben, indem wir gesagt haben, wir möchten gleichzeitig Frauen in der Wissenschaft fördern, die auch Mütter sind. Und der Grund dahinter ist, dass wir ein wirklich zunehmendes Betreuungsproblem haben. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, wo geht dieser Leaky Gap denn auf in der Wissenschaftskarriere, dann ist das ja, wie gesagt, diese Doc- oder Postdoc-Phase und die kommt halt sehr oft zeitgleich mit demselben Moment im Leben, wo man beginnt, über Familienplanung nachzudenken. Und während ich halt meine Familie zum Beispiel ganz gut im Einklang bringen kann mit dem Homeoffice, weil ich mit dem Laptop von überall arbeiten kann, kann das natürlich eine Wissenschaftlerin, die im Labor arbeitet, nicht tun. Ne? Die ist angewiesen darauf, dass es Kinderbetreuung gibt in dem Moment, wo sie Mutter wird. Und wenn wir sagen Kinderbetreuung, dann machen wir ja in Deutschland im Prinzip ein riesiges Thema auf. Und wir haben laut Bertelsmann Stiftung 384 80.000 Kita-Plätze, die in Deutschland fehlen. Und gerade, also wenn man das so ein Stück weit vergleicht, ne, es gibt 362.000 davon, die in den alten Bundesländern fehlen, über 100.000 davon allein in Nordrhein-Westfalen. Und selbst wenn man einen Betreuungsplatz findet, heißt es ja noch lange nicht, dass der Platz ausreicht, damit beide Elternteile Vollzeit arbeiten können oder dass es ausreicht, dass eine Forscherin sozusagen ihrem Laboralltag nachgehen kann. Und deswegen haben...
Du musst ja auch das rundherum organisieren. Du bist ja auch dafür angewiesen zu gucken, es muss jemand das Kind hinbringen, du musst es wieder pünktlich abholen, weil was passiert, wenn du es nicht pünktlich abholst? Und dann musst du das ja mit dem verbinden, was du im Labor machst. Und wenn du da einen Fortschritt gemacht hast, du kannst ihn ja nicht liegen lassen am Ende des Tages. Du freust dich ja, du willst weitermachen, das muss dokumentiert werden und das stelle ich mir schwierig vor. Bei uns ist es vielleicht ein Tick leichter, einfach den Stift fallen zu lassen und loszusprinten, aber...
Genau, und das ist also tatsächlich einfach eine zusätzliche Hürde, eine zusätzliche Barriere, die da eingezogen ist. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, genau das Thema auch mitzuverfolgen mit der Ausschreibung for Women in Science. Und ich kann mich daran erinnern, wir saßen mit den ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen letztes Jahr zusammen und die haben auch Geschichten aus ihrem Alltag geteilt, sind alle super engagierte Wissenschaftlerinnen, teilweise auch extrem durch die Welt gereist. Und wir hatten eine Forscherin, die war in Amerika, die war in UK, die war in Frankreich und hat in Frankreich, glaube ich, auch ihr erstes Kind bekommen und ging dann zurück nach Deutschland und war im Prinzip geschockt im Vergleich. Das französische Betreuungssystem versus das deutsche Betreuungssystem, zwei komplett verschiedene Schulen. Ja. Also es ist halt, wie du sagst, Marissa, ne, nur dass du einen Betreuungsplatz hast, heißt ja noch lange nicht, dass dir das reicht, um deinen Arbeitstag abzudecken. Du hast dann halt ganz oft die Entscheidung, wer steckt zurück. Und das ist natürlich in der Frage immer, letztendlich geht es um finanzielle Sicherheit und in Familien. Ne? Und das sind wir jetzt gleich wieder beim nächsten Thema, beim Gender Pay Gap. Es sind halt einfach viel zu oft die Frauen, die dann sagen, weil der Mann deutlich besser verdient. Ich glaube, aus meiner Perspektive gucken wir hier auf so eine Herausforderung, wo einfach zu viele Jahre ins Land gegangen sind, wo wir vergessen haben, wie wichtig Kinder für unsere Gesellschaft sind. Ne? Anders kann ich mir nicht erklären, wie wir so einen eklatanten Betreuungsmangel bekommen haben, ne? Warum so viele Betreuer und Erzieherinnen fehlen. Ich kann mir auch nicht erklären, wie desolat der Zustand vieler Schulen auch ist. Ich glaube, es kommt halt so viel zusammen. Ne? Wir reden sehr viel auch über den Fachkräftemangel und haben da auch total übersehen, dass mit dem Ausbau von Kitas und Schulen und Ganztagsbetreuung in Schulen wir einen großen Teil der sogenannten Arbeiterlosigkeit lösen könnten. Ne? Wenn nämlich Eltern, vor allem auch Mütter, dann nicht durch diesen Mangel an Betreuungsplätzen und Betreuungszeiten wiederum in Teilzeit gedrängt werden. Ne? Und das möchte ich ganz klar unterscheiden. Natürlich kann man das, also entscheiden sich ja auch viele Frauen freiwillig dafür, das zu tun und zu sagen, ich möchte ein Stück lang in Teilzeit arbeiten. Aber es gibt halt auch, wie gesagt, genug Beispiele, wo einfach der Mangel an Betreuungszeiten und Mangel an Betreuungsplätzen dafür sorgt, dass man so eine von außen verordnete Notbremse bekommt, mit der keiner wirklich glücklich ist. Und das ist definitiv ein Thema, über das gesprochen werden muss.
Jetzt hast du es ja gerade schon erwähnt, hatten ja auch vor ein paar Wochen schon den Equal Pay Day und ihr im Unternehmen legt da ja auch Wert drauf, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen. So liegt bei euch der Gender Pay Gap bei 0,4%. Vor 3 Jahren, also in 2020, waren das noch 2,4%. Zum Vergleich, deutschlandweit liegt der Gender Pay Gap aber bei 18% und das ziemlich konstant seit vielen Jahren. Wie habt ihr das dann in den letzten 3 Jahren gemacht? Was können sich dann andere Unternehmen bei euch vielleicht auch abschauen?
Also ich bin froh und stolz, ehrlich gesagt, in einem Unternehmen zu arbeiten, das genau das von sich sagen kann, wie das im Einzelnen umgesetzt worden ist. Dafür bin ich natürlich am Ende nicht die Fachfrau, weil das ist ganz klar ein HR-Thema. Aber für ein Unternehmen, das sich im Prinzip die Förderung und das Wohl von Frauen so zum Thema gemacht hat und das auch so intrinsisch verfolgt, ist das eigentlich ein Muss, dass es genau so aussieht quasi in der Statistik und nicht wie in der Durchschnitt in Deutschland.
Du bist Mutter dreier Kinder, hast du uns im Vorgespräch gesagt. Und du hast auch den Satz gesagt, und den fand ich wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar, dass du gerne ein Trailblazer für deine Kinder sein möchtest. Also übersetzt heißt das, du möchtest eine Wegbereiterin für deine drei Kinder sein. Mal ganz platt gefragt, was wünschst du ihnen denn?
Ja, eigentlich, ja, wenn du mich das so direkt fragst, ne, eigentlich wünsche ich mir nur eins. Ich wünsche mir, dass sie glücklich sind und ich wünsche mir, dass sie gesund sind. Aber wenn du mich konkret fragst, welchen Trail ich blazen würde, dann am liebsten den zu einer lebenswerten Zukunft, Stichwort Zukunftsfähigkeit. Und da ist es dann vielleicht auch für mich so ein schöner Gedanke, dass ich Beruf und Berufung verbinden kann, so ein Stück weit. Dass ich zumindest mit dem, was ich gelernt habe, Kommunikationswissenschaften, meinen Teil dazu beitragen kann.
Sehr schön. Wir kommen zu unserer Glaskugelfrage. Und bei der Glaskugelfrage gucken wir natürlich immer ein bisschen nach vorn, also in die Zukunft. Mit dir mache ich es jetzt ein ganz klein bisschen anders. Ich gucke jetzt mit dir in die Vergangenheit bis heute und dann auch nochmal in die Zukunft. Das ist jetzt ein ganz klein bisschen gemein. Wir haben ganz viel über Nachhaltigkeitskommunikation gesprochen. Wir haben aber auch über Wissenschaftskommunikation gesprochen. Beides sind Teile deiner Arbeit. Was meinst du? Jetzt gucken wir erstmal wieder zurück bis heute. Wie hat sich die Wissenschaftskommunikation jetzt vielleicht auch vor dem Hintergrund Corona, Pandemie, 3 Jahre haben wir rum, wie hat die sich jetzt in den vergangenen 3, 4 Jahren verändert? Und dann gucken wir gleich im Anschluss nochmal voraus, und zwar in die nächsten 5 Jahre möchte ich gerne mit dir gehen. Wo und wie siehst du L'Oréal in den nächsten 5 Jahren? Also was eure Nachhaltigkeitsziele betrifft, was das Engagement für Frauen betrifft und was eure Kommunikation allgemein betrifft.
Ja, okay. Also zuerst der Blick zurück. Wissenschaftskommunikation ist, finde ich ja persönlich, eine wahnsinnig spannende, aber auch eine herausfordernde Disziplin, ne? Weil man ja im Prinzip als Kommunikator oder Kommunikatorin in der Lage sein muss, Sachverhalte zu übersetzen und so zu vereinfachen, dass die Botschaften klar sind, aber nicht verfälscht. Also mega komplex. Aber in vielerlei Hinsicht finde ich, es ist auch eine Disziplin, die eigentlich sehr positiv ist. Vor allem dann, wenn es halt darum geht, zum Beispiel Fortschritte und Durchbrüche zu vermitteln. Also kann man jetzt vielleicht auch ganz gut anhand der Corona-Pandemie sehen und an der ganzen Kommunikation, die dazu betrieben worden ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig gewesen, wie die Wissenschaft kommuniziert hat. Also von der Randlinie sozusagen auch mitbekommen, wie stark Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen teilweise angefeindet werden, also wie wissenschaftsfeindlich manchmal Teile der Gesellschaft auch sind. Das ist, finde ich persönlich wiederum beängstigend, weil letztendlich hängen wir alle an diesem Fortschritt. Und das sind für mich immer, ehrlich gesagt, eher schöne Momente. Und ich denke da sehr gerne zum Beispiel auch an die For Women in Science Auszeichnung, die wir in Österreich hatten im letzten Jahr. Da hatten wir zum Beispiel Wissenschaftlerinnen, die betreiben Forschung im Bereich Alzheimer und die betreiben Forschung im Bereich Krebs und haben in der Grundlagenforschung halt sozusagen viele Meilensteine schon beschritten. Ich persönlich glaube, dass es super positiv ist, was man mit Wissenschaftskommunikation machen kann, aber auch herausfordernd. Auch da sind wir bei diesem Spagat, ne, zwischen Katastrophenjournalismus, also wie man ihn ganz am Anfang der Corona-Pandemie hatte, ne, das, wo viel eventuell auch Angst befeuert worden ist, hin zu wir kommen halt irgendwie einer Heilung näher, wir kommen einer Impfung näher hin, und also wo es dann positiv wurde. Es hat sich insofern verändert, dass in unserem Fokus, in unser aller Fokus mehr geraten ist, ne, dass Wissenschaft, forschende Wissenschaft da ist, ne, dass sie halt auch extrem schnell sein kann, dass sie auch in der Lage ist, dann so viele, viele Millionen Menschenleben zu retten. Gleichwohl, und gerade wenn man da im Bereich ja, Klima und Umwelt unterwegs ist, hat die ja, Wissenschaftskommunikation letztendlich auch die Aufgabe, schon sehr klar zu machen, dass wir also handeln müssen. Und ich glaube, das ist gerade eher so eine gesellschaftliche Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen so, dass wir als Gesellschaft, dass wir so ein bisschen müde sind. Also von diesen ganzen Herausforderungen und Katastrophen der letzten Jahre. Ne, man hätte gerne mal wieder eine schöne Nachricht, aber es sind halt weiterhin super viele Herausforderungen zu meistern. Und ich glaube, das macht Wissenschaftskommunikation so herausfordernd, dass man irgendwie immer den richtigen Ton trifft zwischen, es muss was passieren, ihr müsst handeln, ohne belehrend zu sein oder ohne zu negativ zu sein. Aber ja, nach wie vor eine ganz spannende Disziplin. Und genau, ich betreibe es ja selber nicht unbedingt, aber ich darf über Wissenschaft kommunizieren und ich darf mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommunizieren und auch mit Journalisten, die in dem Thema viel unterwegs sind. Und das ist auf jeden Fall super bereichernd. Genau, und der Blick nach vorne in die Glaskugel dazu habe tatsächlich, ich habe gar keine Glaskugel, ich habe nur eine Schneekugel. Und da ist ziemlich viel Schneegestöber. Aber wenn es sich in 5 Jahren klärt und die Schneeflocken sich alle gelegen haben, die Bälle aus der Luft sozusagen auf den Boden fallen, wo sind wir dann? Ja, dann glaube ich, weiterhin ist L'Oréal sehr, sehr stark dabei, Green Sciences nach vorne zu treiben. Das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Das ist so die Schnittstelle im Prinzip, wo Natur, Technologie und Innovation aufeinandertreffen und letztendlich so ein Stück weit auch, glaube ich, der Treibstoff unserer Nachhaltigkeitstransformation. Das heißt, also wir schauen darauf, wie nehmen wir den Impact sozusagen aus der Natur im Sinne von, wie können wir uns das, was die Natur an großartigen Dingen kann, ja, wie können wir das sozusagen kopieren und zwar in einer Art und Weise, die macht, dass wir weniger Impact auf die Natur haben. Ja, das ist also zukunftsfähige Produkte, Verpackungen, die von der Kraft der Natur inspiriert sind. Also da wird es sehr viel weiterhin, glaube ich, darum gehen, zu forschen, zu formulieren. Da geht es um Biotechnologie und nachhaltigen Anbau. Wir haben zahlreiche Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. Und in 5 Jahren schreiben wir 2028. Das heißt, das sind wir 2 Jahre vor 2030. Und ich hoffe, dass sich dann die Regler der Zielerreichungen schon ganz weit Richtung 100% verschoben haben, dass wir auch gerade in der Zusammenarbeit mit Startups, das hattet ihr ja auch angesprochen, ne? Wir machen das ja zum Beispiel auch für zirkuläre Innovation, also für Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, dass wir da auch noch viele, viele Innovationen herausziehen werden, auch aus dem Bereich Biotechnologie. Was ich aber, also wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit für L'Oréal einfach ein sehr großes bleiben wird. Also das, so ist der Konzern angelegt. Es gibt zwei große Themen, das hatte der Jean-Paul Argon auch 2012 schon gesagt, für das Unternehmen wird es 2 große Herausforderungen geben, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und davon wird man, glaube ich, auf gar keinen Fall auch nur ein Stück weit abweichen. Ne? Und wie gesagt, wir haben über 4000 Forscherinnen. Jedes Jahr werden 1 Milliarde Euro in die Forschung gesteckt und da über 500 Patente allein in 2022 angemeldet worden sind, gehe ich halt einfach davon aus, dass wir mit dieser Route uns vorwärts bewegen werden. Und natürlich bleibt auch das Thema Frauen ein zentrales. Das wird sich auch nicht ändern. Es geht aber nicht nur um das Engagement für Frauen, sondern ich glaube, das geht auch um ein Engagement für eine gleiche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der jeder gleichwertige Rechte hat und Zugang zu allen Möglichkeiten hat. Und ich glaube, das wird für L'Oréal auch weiterhin sehr wichtig sein. Da reden wir halt auch über Gendergerechtigkeit, wir reden über Altersgerechtigkeit, über Generationengerechtigkeit. Ja, viele, viele Themen, die wir als Gesellschaft uns sozusagen auch auf den Schirm schreiben müssen. Und ja, so super gut bin ich nicht im Glaskugel auslesen. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass sich an diesen Zielen für L'Oréal nichts ändern wird. Und wir 2028 vielleicht wieder zusammensitzen und ich im schönsten Fall euch tolle Geschichten darüber erzählen kann, wie zum Beispiel sich der Anteil von Frauen in der Wissenschaft verschoben hat.
Ich mache einen Eintrag im Kalender.
Genau. Oder, besonders feiern würde ich, wenn sich zum Beispiel die Zahlen im Betreuungsmangel verschoben hätten.
Doch schon ein sehr ambitionierter und fortschrittlicher Ausblick aus deiner Glitzerglaskugel, sage ich jetzt mal. Und so gehen wir auf jeden Fall, so finde ich zumindest, mit sehr, sehr viel Input und neuen Gedanken aus dieser Folge raus und verabschieden uns auch wieder bei unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen lieben Dank für diesen Dialog, wirklich spannende Entwicklungen und großartige Projekte, die ihr bei L'Oréal umsetzt. Es hat wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören, liebe Anne, wie du auch mit voller Leidenschaft über deine Herzensprojekte sprichst und dabei auch wichtige Punkte ganz ohne Scheu aussprichst, muss man auch mal so sagen. Das ist auch eine sehr schöne Sache, dir zuzuhören. Deswegen, vielleicht sprechen wir ja wirklich 2028 nochmal und sehen, wie es bei euch weitergegangen ist. Und vielen Dank schon mal von meiner Seite.
Von mir auch. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. War wunderbar.
Herzlichen Dank euch nochmal für die Einladung.
Sehr gerne.